Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.
Servus miteinander. Achtung, ganz kleiner Trommelwirbel. 20. Ausgabe, mir sind vier. Heute mit Torben. Wie war's in Zypern?
Angenehm warm, aber auch anstrengend viel zu tun und ein überzeugender Sieg der Bayern.
So, und Kerry, ganz Reporter-like aus dem Auto. Wo treibst du dich rum?
Ja, ich stehe gerade hier in Hanau auf einem Parkplatz und fahre gleich zum DFB-Campus weiter. Habe jetzt extra angehalten, damit wir den Podcast aufnehmen können. Und dann geht's Richtung Campus, Thema Nationalmannschaft, Kaderbekanntgabe für die Spiele gegen Luxemburg und Nordirland.
Wow, alles für den Podcast, alles für den Club. Ich bin der Felix und wir reden heute in der Folge natürlich über Zypern und den überzeugenden Sieg, Torben hat es gesagt, gegen Paphos FC. Wir reden auch noch ganz kurz über Bremen und wir schauen voraus auf den Samstagabend in Frankfurt. Nebenbei besprechen wir noch ein bisschen, wieso es aktuell denn so gut läuft beim FC Bayern. Auf geht's!
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Torben, erzähl mal kurz, du warst in Zypern zu Gast. Wie ist das Land denn so? Wie war es denn so, die Reise?
Ja, so viel tatsächlich gar nicht sehen können, weil wir relativ spät gelandet sind. Dann ging es direkt vom Flughafen mit etwas Verspätung dann auch eigentlich Richtung Stadion. Da haben wir die PK tatsächlich aus den entsprechenden Gründen verpasst. Und ansonsten angenehme Temperaturen, das habe ich schon gesagt.
Du warst im Meer, habe ich gesehen.
Ich war auch im Meer, alles für den Club, also für uns. Ja, eine Aufsage aus dem Meer mal gemacht, wollte mal ein bisschen was anderes reinbringen. Nein, und dann hat man eben auch gesehen, dass es gegen Paphos ging auf Zypern in einem Stadion, ausgewichen nach Limassol, weil das Heimstadion von Paphos den UEFA-Regularien nicht entsprochen hat. Deswegen gute Stunde entfernt von Paphos dann in Limassol gespielt. Nicht mal 11.000 Zuschauer gehen da rein, 9.300 waren da an der Zahl und deswegen, das hast du auch vorher dann gemerkt. Ich war im Hafen unterwegs in der Stadt ein bisschen, wollte ein bisschen Impressionen, paar Fans einfangen. Ich habe 4 Bayern-Fans getroffen tatsächlich am Nachmittag und so war es dann auch vor dem Anpfiff, vor dem Stadion. Also wir konnten in aller Ruhe die Live-Schalten machen, war ja in der Champions League schon in anderen Städten unterwegs, ob in Barcelona oder Madrid oder in England unterwegs. Deswegen war es sehr charmant und da auch ein bisschen Ruhe zu haben und deswegen war es mal eine andere Champions League-Reise, eine andere Erfahrung, gerade auch was die Atmosphäre und gerade die ganze Stimmung rund um das Stadion angeht.
Kerry, dann frage ich erstmal dich, auch wenn du nicht im Stadion warst, wie hast du das Spiel gesehen, was ist dir aufgefallen, abgesehen davon, dass es sehr souverän war?
Ja, ich gebe erst nochmal eine Frage an Torben. Wir hatten ja letzte Woche über die Bierpreise gesprochen. Haben die oder waren die denn zutreffend, die ich da aus dem Internet rausgesucht hatte für dich?
War schon 1-2 Euro teurer, als du es vorgegeben hast, aber war dann doch noch machbar und bezahlbar.
Ich sag der KI so. Bescheid, mache ich. Ja, sehr gut. Ja, das Spiel war besser auf jeden Fall als gegen Wien Wiesbaden. Da war so ein bisschen die Gefahr, okay, unterschätzen die Bayern vielleicht den klassischen Underdog, haben sie nicht gemacht. Zeigt auch ein Stück weit die Entwicklung der Mannschaft, dass sie da von der ersten bis zur letzten Minute Gas gibt, souverän und seriös runterspielt. Ja, nicht nur die vermeintlichen Topstars, also klar, das ist nicht vermeintlich, Harry Kane, Michael Olise haben performt, aber eben auch Nicolas Jackson, Spieler, die vielleicht hinten dran sind eher, die sich jetzt auch um die Startplätze da duellieren mit Serge Gnabry beispielsweise. Und ich fand gerade Jackson hat mich sehr überzeugt, nicht nur sein Tor, sondern vor allem auch die Vorlage, wie er das macht vor dem Treffer von Rafa Guerrero, lässt ihn schön klatschen. Gutes Tempo auch, gute Schärfe und dann kann Guerrero nur noch abstauben oder muss nur noch abstauben. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten, ja, das Gegentor wird Manuel Neuer wahrscheinlich am meisten ärgern, weil er gern zu Null spielt, aber fällt halt hinten rein, das Ding, unhaltbar. Und den Schuss, den wird er wahrscheinlich so auch nicht mehr hinbekommen.
Das glaube ich auch, schön rüber rutschen lassen, über den Schlappen und dann im Grunde ins Kreuzig rein. Torben, lass uns vielleicht kurz bei Nicolas Jackson bleiben. Wie hast du ihn erlebt vor Ort? Ich fand ihn also auf jeden Fall besser, sehr bemüht, war ja immer auch die vergangenen Wochen, aber jetzt eben auch erfolgreich mit Scorerpunkten, abgesehen davon?
Ja, war sein bestes Spiel, das kann man so sagen. Ich meine, er ist sehr, sehr intensiver Spieler, wie er anläuft, das gefällt mir schon, auch alles im Vollsprint. Siehst aber in der einen oder anderen Situation, dass diese komplette Bindung zur Mannschaft noch fehlt, was aber völlig normal und legitim ist. Für ihn war es sehr, sehr wichtig, dass er eben halt einen Assist geliefert hat, der traumhaft war und dann eben auch sein erstes Tor erzielt hat. War energetisch auf dem Platz, wird aber sicherlich noch das ein oder andere Spiel brauchen, bis er halt mal so richtig ins Rollen kommt, aber es war so ein Brustlöser für ihn. Mir gefällt das wirklich, wie er anläuft, dass er richtig Speed hat, der Junge. Also, aber hier und dort hakt es noch ein bisschen, aber das wird ihm sicherlich gut tun, dass er jetzt, wie gesagt, getroffen hat. Und die Frage ist ja, ich meine, da gucken wir gleich noch drauf, ja, wird er dann eben auch die Möglichkeit gegen Frankfurt bekommen, weil du hast gesehen, Serge Gnabry über die Außenposition, ja, war nicht ganz so ins Spiel integriert, wie es vorher auf dieser Zehnerposition war, wo er freier spielt, der momentan ja auch in einer sehr guten Verfassung ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass Harry nicht wieder den Zehner geben wird gegen Frankfurt, sondern vorne wieder als klassische Neun spielen wird. Und daher die Frage, ob Jackson überhaupt in der Startelf steht am Wochenende. Ja. Aber guter erster Step, wird ihnen Selbstvertrauen geben.
Genau, wir reden natürlich nachher noch in Ruhe über Frankfurt. Kerry, du bist ja auch dann vor Ort im Stadion. Über Harry Kane, ich meine, du hast es gesagt, Torben hat eher diesen Zehner hinter den Spitzen gespielt. Einfach wieder ein überragendes Spiel. Er wird gefühlt eher immer noch besser als schlechter. Fällt euch zu Kane noch was ein? Wenn ja, schießt los. Ansonsten, glaube ich, ist mittlerweile zu ihm irgendwie alles besprochen.
Ja, ist alles besprochen. Ich meine, es ist auch immer wieder schön, ihn in der Mixzone zu sehen, wie er dann spricht, mit welchem Selbstverständnis, mit welcher Klarheit, nicht überheblich. Also der hat diesen Fokus, diesen sportlichen Ehrgeiz, natürlich auch Robert Lewandowskis Rekord zu brechen. Das hat er auch schon gesagt, keine Limits setzen. Aber die Art und Weise, wie er Tore erzielt, wie er spielt, wie er für die Mannschaft arbeitet und gestern eben oder vorgestern diesen Part als, ich sag mal vorsichtig, Zehner auch so zu interpretieren, das ist schon wirklich beeindruckend, welche Wege er auch zurücklegt, ja, wie welche Sprints er dann auch nach vorne macht nach Ballgewinnen und dann eben noch aus einer tieferen Position, das konnte ich im Stadion ganz gut beobachten, das ist fehlen dann da auch irgendwann die Worte. Und wenn er gesund und fit bleibt, mit diesem Selbstvertrauen und dieses Selbstverständnis der Mannschaft momentan auch zu harmonieren, zu funktionieren, die Basics zu wissen, das ging für Pavos in der ersten Halbzeit sowieso alles zu schnell. Und Harry Kane, mach weiter so.
Wir haben ja auch mit ihm, ich glaube nach dem Bremen-Spiel war es in der Mix gesprochen, wo er auch auf eine mögliche Vertragsverlängerung angesprochen wurde und auch meinte, kann sich das schon vorstellen, warum nicht? Und wir beobachten es ja, wenn er so weitermacht, du sagst es, Torben, dann gibt es auch keinen Grund in meinen Augen zu sagen, warum sollte ich nicht mit ihm verlängern, auch wenn er jetzt schon 32 ist, oder fällt dir ein Gegenargument ein, Kerry?
Nicht wirklich, wenn er weiter so performt und auch die Fitness hält, dann wird er auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren noch, oder würde er in den nächsten Jahren sehr wichtig werden. Ihm gefällt es in München, ich glaube deswegen ist auch gar kein Druck jetzt aktuell drauf, da jetzt wirklich schon Gespräche zu führen. Die Bayern sollten eher schauen, dass sie da halt Upamecano schnell verlängert bekommen, dass sie dann auch bald bei Serge Gnabry und Leon Goretzka zumindest eine Tendenz entwickeln, was sie mit denen machen wollen, weil die Verträge laufen aus. Und dann kann man sich auch in den nächsten, sag ich mal, 6, 7, 8 Monaten mal mit der Kane-Seite zusammensetzen, sagen, hey, was hast du für Pläne, willst du vielleicht nochmal nach England zurück, wir würden dich gerne halten, dann bleib doch hier und wir hängen noch ein Jahr dran und verdienst nochmal dein selbes Gehalt oder vielleicht gehst du ein bisschen runter, weil du ein bisschen älter bist, aber aktuell spricht ja nichts dagegen, wenn er so weiter performt, dann ist er auch absolut jeden Cent, den er bei den Bayern verdient, wert. Gerade noch reingekommen, weil wir auch ein aktueller Podcast sind und die Info kam gerade, DFB hat den Kader ja bekannt gegeben, Alex Pavlovic ist wieder mit dabei, Tom Bischoff noch nicht, weiterhin nicht beim DFB-Team, ist im zweiten Mal in Folge nicht dabei, aber Pavlovic wieder dabei, vielleicht können wir ja auch über seine Leistung mal sprechen, er hat jetzt ja auch gegen Pafos dann an der Seite von Jo Kimmich begonnen. Generell, glaube ich, ist das Konkurrenzleben oder die Konkurrenzsituation im Zentrum besser als im vergangenen Jahr, weil erstmal alle Spieler fit sind und weil eben auch richtige Challenger dabei sind. Palinja letztes Jahr so ein bisschen hinten runtergefallen, aber jetzt hast du mit Kimmich, Pavlovic, Goretzka und Bischoff eigentlich 4 sehr gute Spieler, oder?
Ja, Goretzka auch dabei eigentlich, oder?
Ja.
Ja, okay.
Gehe ich total mit, Gary, bei dir. Ich finde, Pavlovic hat sich auch nochmal super entwickelt, war angeschlagen mit seiner Gesichtsfraktur oder war verletzt und ist jetzt scheinbar wieder einigermaßen bei 100% und macht da weiter, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hat. Super souverän, super erwachsen, super ballsicher, super Auge. Und ja, ich finde, du hast es gut zusammengefasst. Du hast einfach 4 Sechser, die du immer reinschmeißen kannst, wo du dir keine Gedanken machen musst als Trainer oder als Fan, dass da irgendwas schief geht. Wo ich mich noch ein bisschen schwer tue, ist so festzulegen, wer dann vielleicht das beste Duo ist. Also Kimmich ist gesetzt, aber wer dann neben ihm ja so die beste Wahl ist. Aber das Schöne ist ja auch, dass man 2 unterschiedliche oder 3 unterschiedliche Spielertypen hat. Tom Bischoff eher vielleicht so ein bisschen Kimmich-like, Pavlovic vielleicht so ein bisschen dazwischen, Goretzka mit bisschen mehr Offensivdrang, ein bisschen körperlicher. Und so kannst du dich auf die verschiedenen Gegner einstellen. Hast du dann ein Duo im Kopf, Torben, das du präferierst?
Ja, ich würde es ein bisschen gegnerabhängig machen, ne? Also nicht immer zu sehr gegnerabhängig, weil du natürlich dein Spielstil irgendwo treu bleiben musst. Aber es wird sicherlich Spieler oder Spiele auch mal geben, wo du eine gewisse Körperlichkeit mehr brauchst, als dann vielleicht auch die spielerischen Akzente, die sicherlich mehr von Pavlo und auch von Tom Bischoff kommen. Die Bayern müssen sich jetzt erstmal, was die Saison angeht oder auch darüber hinaus, keine Gedanken machen, weil ich finde eben auch die Harmonie und die sie jetzt im Mittelfeld zur Verfügung haben, tatsächlich schon sehr gut aufgestellt und bin beeindruckt auch von der Entwicklung von Tom Bischoff jetzt auch in der Kürze der Zeit. Der hat auch gesundes Selbstvertrauen, ist sehr ballsicher, fordert die Bälle und bei Pavlo genau dasselbe, wenn der gesund bleibt und fit bleibt und auch in seinen Rhythmus kommt, jetzt wie bei Serge Gnabry, wenn man da ja aussieht, ne, gesund zu bleiben, fit zu sein, Selbstverständnis zu haben, dann Selbstvertrauen auf dem Platz zu haben, dann ist Pavlo sicherlich ein sehr, sehr wertvoller Spieler, auch für den DFB.
Vielleicht der Vollständigkeit halber, apropos DFB noch, also ich lese jetzt nicht jeden Namen vor, aber im Tor Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alex Nübel, dann hast Nathaniel Brown unter anderem nominiert, der einzige Abwehrspieler der Bayern, Jonathan Tah, im Mittelfeld dann Adeyemi, Amiri, Gnabry, Goretzka, Kimmich und eben Alexander Pavlovic, Florian Wirtz natürlich auch mit dabei, auch wenn es in der Premier League noch nicht ganz so gut läuft. Und vorne ein interessanter Angriff, finde ich. Ein junger Angriff mit Maxi Bayer, mit Jonathan Burkhardt und Nick Woltemade. Also werden 2 spannende Quali-Spiele. Sag mal ganz kurz, Kerry, noch, weil du ja dann auch vor Ort bist. Was erwartest du da jetzt in der Länderspielpause?
Ja, aus Bayern-Sicht oder aus Vereinssicht geht ja für jeden Verein hoffentlich keine Verletzung. Weil gegen Luxemburg und Nordirland, das sind jetzt nicht die top sportlichen Spiele. In Nordirland sicher schon, in Belfast. Das wird auch spannend, aber Luxemburg, da geht's nur darum, das Spiel einfach zu gewinnen und dann zu schauen, okay, da verletzt sich hier keiner. Ja, ich freue mich drauf. Interessante Namen dabei, auch du hast schon angesprochen, Nathaniel Brown, schon in Nürnberg eine gute Entwicklung hingelegt. Verstehe jetzt nicht, warum Nagelsmann auf Nnamdi Collins jetzt wieder verzichtet hat, nachdem er ihn erst mitgenommen hat. Ich glaube, der Junge muss auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Hatte jetzt ein bisschen Pech in der Slowakei. Aber da wird es schon Sinn machen, dann auch die jungen Spieler ein bisschen zu schützen und weiter ranzuführen. Aber das ist die Entscheidung von Nagelsmann. Ja, nur ein Bayern-Verteidiger. Wenn es nach Nagelsmann ginge, würde er wahrscheinlich Conny Leimer gern einbürgern, aber das geht nicht. Ja. Nagelsmann ja damals auch sich stark gemacht für den Leimer-Transfer, dass dieser Transfer zustande kommt. Und ich freue mich auf die Länderspiele.
So, ich mich auch. Und dann zurück konkret zu den Bayern. Lasst uns auch auf 2 Namen vielleicht kurz eingehen, was das Paphos-Spiel betrifft. Wer mir wahnsinnig positiv aufgefallen ist, ist Rafael Guerreiro. Zwar zwischendurch ja auch angeschlagen und zeigt dann eben in so einem Spiel wieder, was er drauf hat, wie wichtig er für die Bayern ist, auch mit seiner Variabilität. Und das ist halt einer, der im Laufe der Saison noch wahnsinnig wichtig werden kann als Zehner, als Linksverteidiger, als Linksaußen. Er kann ja im Grunde fast jede Position spielen, Sechser auch. Wie ist dein Gefühl gerade, Torben, bei ihm? Wie wichtig ist er noch für die Bayern?
Guter Ergänzungsspieler. Damit würde ich es tatsächlich belassen. Also klar, variabel, flexibel, einsetzbar. Tempo fehlt ihm, Defizite, das merkt man auch. Aber für ihn natürlich genauso wichtig, auch fit und gesund zu bleiben, im Rhythmus zu bleiben. Er hat seine Stärken für mich hinten links in der Kette eben halt weniger. Ich finde ihn im Zentrum tatsächlich besser aufgehoben, aber aufgrund der Konkurrenzsituation sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig, dass Rafa dann eben Ergänzungsspieler ist und eben halt auch so wie der ein oder andere sicherlich im Laufe englischer Wochen dann mal auflaufen darf und da auch sicher seinen Impact geben kann. aber ist jetzt für mich kein Startspieler beim FCB.
Kerry, was sagst du zu Leonard Karl? Champions League Debüt gegeben, 17 Minuten immerhin. Wie viel Einfluss traust du ihm im Laufe der Saison zu?
Ja, weiter Minuten. Minuten. Das braucht der Junge auf diesem Niveau. Genauso ist es aber auch wichtig, dass er, wenn er jetzt nicht so viele Minuten bei den Profis bekommt, dass er dann auch mal U19 spielt, Youth League oder eben U23. Hat jetzt am vergangenen Wochenende nach seinem Kurzeinsatz gegen Bremen auch mit den Amateuren gegen die Würzburger Kickers gespielt. Amateure 1-3 verloren. Wird aus der Sicht, wenn wir da mal kurz noch mathematisch abbiegen, auch schwer wahrscheinlich den Aufstieg zu schaffen. Das wird weiter ein Problem sein.
Dritte Niederlage in Folge jetzt.
Genau, das wird weiter schwer. Aber ja, zu Leonard Karl, er macht Fehler und das ist auch gut so. Er darf Fehler machen, er soll Fehler machen. Das hat der Kompanie auch bei uns im Interview gesagt. Er soll es jetzt auch ein Stück weit genießen. Er muss sich im Training anbieten, aber er hat keinen Druck. So, er darf Fehler machen. Das Wichtige, und das haben wir auch schon mehrfach besprochen, er fordert die Bälle, er will was dann mit dem Ball anfangen, er versteckt sich nicht und er spielt frech auf und hat auch ein gesundes Selbstvertrauen. Und er hatte ja auch prominente Unterstützung, habe ich gesehen. Capital Bra war auf Zypern mit dabei, oder Torben?
Das musst du auch noch erzählen, Torben, stimmt.
Ja, wir waren beim Bankett, beim Essen und dann ging Capi mit Capi an mir vorbei und ich sage, da ist der Capital Bra. Und dann sagten die Kollegen so am Tisch, nee, das ist er nicht. Ich sage, ja klar ist er das. Dann wurde nochmal im Handy geschaut, wurde nochmal gegoogelt. Und dann standen wir nachher irgendwann in der Nähe der Paulaner Bar und da haben wir nochmal ein Gruppenfoto mit ihnen gemacht und dabei war noch Katja Krasavice oder wie sie heißt. ja, das war lustig anzuschauen und dann bei der Insta-Story zu verfolgen, dass Capital Bra und Leonard Karl, wo so ein bisschen verbandelt sind oder er ihn da zumindest als Aufhänger auch genommen hat, weiß nicht, ob auf Einladung vom Youngster, aber war mal ein bisschen ein anderes Bankett, beziehungsweise hat das mal ein wenig aufgelockert.
Ich glaube, Leonard Karl wäre gern Stammspieler wie Benzema.
Ja.
Vielleicht zur Erklärung, das Bankett, das gibt es eben immer bei den Champions League Auswärtsspielen, Torben, nach den Spielen, ne, wo dann wir Journalisten auch noch mit eingeladen sind und eine ausgewählte Menge an Menschen plus die Spieler, die vorbeigucken und ein paar Offizielle. So läuft es dann da ungefähr ab. Dann, Torben, hatte ich am Freitagabend gegen Bremen noch die große Ehre, neben dir das Spiel verfolgen zu dürfen. Können wir, glaube ich, kurz abhandeln. Ist ja dann doch schon eine knappe Woche her, aber im Grunde sehr ähnlich wie gegen Paphos. Sehr souveräner Auftritt, sehr sicherer Auftritt und weitere 3 Punkte im Titelrennen, oder? Kann man es so abhaken?
Ja, kurze Phase nach der Halbzeit. Wo Bremen mal gefühlt so ein bisschen auch in die Partie reingekommen ist, wo wir noch gedacht haben, na, ist es jetzt vielleicht so genau der Zeitpunkt, wo ja so ein bisschen die Müdigkeit durchkommt, aber die Bayern dann eben halt auch mit herausragenden Kontern da die entsprechenden Tore gemacht und ja, waren jetzt auch, also ich will die Leistung der Bayern überhaupt gar nicht schmälern, weil ich finde, sie spielen wie aus einem Guss sehr, sehr intensiv, viele Torchancen, viele Tore, die sie auch erzielen. Klar, national sowieso der beste Sturm, die beste Offensive. Aber mit Bremen, mit Augsburg, mit HSV, mit Paphos, mit Wiesbaden waren natürlich auch Mannschaften dabei. Klar, Leipzig, klares Statement, 6-0, musste mal wegballern. Chelsea auch in der Champions League. Also in Summe die Mannschaften auch mal gesehen, bin ich jetzt eben auch gespannt nach der Länderspielunterbrechung, wie die Bayern dann eben mit oder vorher noch Frankfurt, dann Dortmund und dann in der Champions League Arsenal, PSG, wie dann eben auch bei anderen Gegnern, wo sie vielleicht auch ein bisschen mehr nochmal gefordert werden, ob sie dann so stabil bleiben, wie es momentan der Fall ist. Mir fehlt gerade tatsächlich so die Fantasie, dass die Bayern jetzt so einen großen Einbruch erleben können, weil dafür sind sie alle fit, sind sie alle an Bord, bis auf die Rekonvaleszenten und dafür sieht das sehr eingespielt aus. Tolle Kabine, toller Zusammenhalt mit Kompanie. Wird schwer, die Bayern zu schlagen.
Dann lass doch kurz noch beim großen Ganzen so ein bisschen bleiben. Kerry, vielleicht kannst du mir auch, Tom hat es gerade schon ein bisschen gemacht, versuchen zu erklären, Glück gesagt, warum es gerade so gut läuft bei den Bayern. Warum holen sie Sieg für Sieg? Warum ist fast jeder Sieg souverän und warum ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen?
Ja, ich finde, bei der Beurteilung hat Torben ein Stück weit recht. Allerdings haben sie auch 3-1 gegen Chelsea, den Club-Weltmeister, gewonnen. Das war schon auch ein Statement in der Champions League. Haben ihre beiden Spiele da gewonnen. Jetzt insgesamt, wenn man auf die Statistik schaut, 9 Pflichtspiele, 9 Siege, 35-9 Tore. Also kein anderes Team in den Top-5-Ligen in Europa ist besser. und so einen Saisonstart haben die Bayern in der Saison 2012, 2013 hingelegt. Damals Jupp Heynckes der Trainer. Und damals gab es auch ein Triple. Also das ist jetzt noch zu früh, um darüber zu reden. Aber Fakt ist natürlich, dass die Mannschaft unheimlich gut funktioniert. Erstmal als Kollektiv, aber dann eben, dass auch die Spieler, die eben hinten dran sind oder hinten dran zu sein scheinen, wie ein Bischof, wie ein Jackson, wenn die eben reinkommen, dass sie dann auch performen und dass eine gute Kaderhygiene da ist. Dafür sorgt der Trainer, weil er auch immer wieder den Spielern das Vertrauen schenkt. Auch ein Sacha Boué zum Beispiel ist ja für mich beispielhaft aktuell. Klar, er ist immer noch nicht der Weltklasse-Rechtsverteidiger und vielleicht wird er es auch nicht mehr, aber er ist auf jeden Fall mittlerweile eine Hilfe und Kompanie kann ihn aufstellen. Kompanie muss sich da nicht mehr so den Kopf machen. Boué hat das jetzt aus meiner Sicht sehr ordentlich gemacht in den Spielen, in denen er zum Einsatz kam. Und das zeigt ja so ein bisschen die Entwicklung, dass die Spieler sich auch verbessern oder auch dazulernen und die Automatismen einfach insgesamt greifen.
Aber ganz kurz dazu, das war mich interessant, auch nach dem Spiel Kimmich in der Mixzone, der gesagt hat, ich habe jetzt auch zwei Spiele hintereinander nicht von Beginn an gespielt. Und dann eben auch zu erleben, was es heißt als Spieler, der dann Spielersatztraining machen muss, also da auch nochmal wieder mehr gefordert sind, noch mehr machen müssen, eben halt auch Gas zu geben im Training. Das fand ich ganz interessant von Ihnen, diesen Aspekt zu sagen, das mal erlebt zu haben, ne? Also was das auch bedeutet und den anderen auch helfen zu wollen, den Stammspielern weiter Druck aufzubauen, ist das eine, aber dann eben halt, wenn man dann kommt oder auch wieder in die Mannschaft rein startet, dass man dann eben auch das alles umsetzen muss und also diese Sicht der Dinge eines Ergänzungsspielers oder Ersatzspielers mal selber zu sehen in diesen zwei Rundwochen oder lass es 10 Tage gewesen sein, fand ich ganz interessant, dass Kimmich das so nochmal positioniert hat und da nochmal auch dieses Lob verteilt hat an die Spieler, wie jetzt eben Bischof, Jackson, Lennart, Karl, all die, die jetzt immer mal wieder reinkommen und reinschnuppern dürfen. Das fand ich ganz gut und das bespricht momentan auch so diese ganze Konstellation, dieser ganze Zusammenhalt auch in der Kabine und in der Mannschaft.
Es funktioniert halt nebenbei sportlich auch, ne? Also Kompanie rotiert und rotiert. Wir waren die letzten 3-4 Male, lagen wir gefühlt immer zumindest ein bisschen daneben mit der Aufstellung, weil es einfach nicht zu prognostizieren ist, weil er dann plötzlich Kimmich mal rauslässt, wo wir sagen, ja, Kimmich ist doch immer gesetzt, was wir gesagt haben. Aber es funktioniert halt, also sowohl was den Zusammenhalt betrifft, aber auch sportlich. Die Bayern liefern trotzdem weiter ab und egal, wen du reinschmeißt, es funktioniert und jeder gliedert sich lückenlos ein und auch so ein Sacha Boué, wo wir ja dann doch immer mal wieder sehr kritisch waren, auch zu Recht kritisch in meinen Augen. Aber auch er macht es zurzeit total gut. Torben, bist du denn überrascht, wenn die jetzt vor acht Wochen drüber gesprochen hätten, so hey, die Bayern diese Saison, hättest du dann erwartet, dass es so ein souveräner, so ein sicherer, guter Saisonstart wird?
Ja, nee, also so souverän, klasse, wie die Bayern spielen, hätte ich es tatsächlich nicht gedacht, weil wir ja auch vor der Saison darüber diskutiert haben. Club-WM, kurze Pause, kurze Vorbereitungsphase, späte Transfers, zumindest spätere von Diaz und von Jackson am Deadline-Day. Das alles
Kaderbreite,
ne, genau so. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, es ist eben dieser Worst Case nicht eingetreten. Es haben sich zum Glück keine Spieler verletzt, ja, keine weiteren, sag mal, Säulen oder Führungsspieler weggebrochen durch Verletzungen. So, die funktionieren alle. Die Spieler, die verpflichtet worden sind mit Taf, sofort funktioniert Bischof. Tolle Entwicklungen auch gemacht jetzt in der kurzen Phase. Jackson kommt rein, sucht so langsam seine Position und seinen Weg. Und ja, das, was wir vorhin in Summe besprochen haben, ist eben mal ausschlaggebend dafür, dass jetzt die Bayern die Trainer immer besser kennen, die arbeiten jetzt schon über ein Jahr zusammen und wissen ganz genau, was voneinander verlangt wird. Die Basics sind geschaffen, jetzt kann Kompany auch so ein bisschen über die Basics hinweg dann eben auch noch gewisse Dinge verfeinern. Also so locker, souverän, wie es aussieht, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte hier und dort schon nochmal mit dem einen oder anderen Ruckeln gerechnet.
Gary, wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir?
Ja, Zustimmung, was Torben sagt. Also ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es so souverän läuft. Aber Chapeau. Chapeau an die Mannschaft, an Kompanie, auch ans ganze Team dahinter, weil die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass die Spieler jetzt, die zur Verfügung stehen, auch fit sind. Und wir haben ja immer noch einen Jamal Musiala, einen Alphonso Davies, Hiroki Ito, die sich jetzt noch im Aufbautraining befinden. Ganz interessant, ich habe gestern kurz mit Jamal Musiala gesprochen. Ist das Fenster aufgegangen an der Säbener Straße. hat er rausgerufen, gefragt, was wir da so machen. War wahrscheinlich kurz mal langweilig. Aber wir haben kurz gequatscht. Er meint, alles gut bei ihm, es geht ihm immer besser und er arbeitet weiter an seinem Comeback und wird ein bisschen gequält aktuell und ein bisschen genervt von den ganzen Physios, hat er auch gesagt, aber er ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Wenn der zurückkommt, dann reden wir ja wirklich über eine zuzüglich Davis, über eine absolute Weltklasse-Mannschaft, die auch wirklich dann um den Champions-League-Titel mitspielen kann, wenn die Form und die Fitness dann bis in die Primetime der Saison auch reichen.
Und kein Harry sich verletzt oder kein Kimmich, ne, in dieser Phase, das ist eben halt so, wenn dann genau diese konträren Säulen dann auch noch wegbrechen, ne, das ist es ja. Wenn die alle zusammen und gesund bleiben, das haben wir ja auch vor der Saison gesagt, dann ist der Kader natürlich dann marzipanös.
Deshalb aber auch die Rotation. Deshalb die Rotation, das macht Kompany gut, dass er auch mal sagt, okay, ich gebe jetzt mal so Spielern wie Kimmich oder vielleicht auch mal Kane demnächst einfach mal eine Pause, um auch mal durchzuschnaufen.
Hat es auch total einleuchtend erklärt, finde ich. Du darfst halt nicht erst damit anfangen oder darfst nicht den Fehler machen, erst mit Rotieren anzufangen, wenn du wirklich die Not hast, sondern eben davor das schon so einzuleiten sozusagen, den Spielern immer mal wieder eine Pause zu geben. Und wir haben es gesagt, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Kerry, ganz kurz noch, was denkst du, ist bei Jamal Musiala realistisch, was ein Comeback betrifft?
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 4 oder 5 Folgen immer drüber gesprochen. Er selbst wollte jetzt auch nicht sagen, wann genau er wieder auf dem Platz steht. Wollte ich ihn auch nicht zu löchern. Das war ein kurzes Gespräch. Aber ich gehe schon davon aus, wie auch Torben gesagt hat, dass die Hoffnung besteht, dass er noch in diesem Jahr wieder zumindest Minuten sammeln kann. Ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt 5 Spiele über 90 Minuten machen wird, aber dass wir ihn dann spätestens nach der Winterpause wieder in den Flow kommen sehen, dass er wirklich dann auch Richtung, ich sag mal so, zu seiner alten Form wahrscheinlich erst wieder im Februar, März auffinden wird, aber das reicht dann ja auch mit Blick auf eben Champions League, auf die K.O.-Phase und dann eben auch auf die WM, die ja auch nicht so unwichtig ist im Sommer.
Jo, ich freue mich auf ihn. Also einfach als neutraler Fußballfan, dass man ihm wieder zuschauen darf, dass er wieder zaubern darf. Bin sehr gespannt, wie schnell er dann auch zurückkommt, wie schnell er wieder zu seiner alten Form findet. Hoffen wir für ihn, dass es schnell geht. Ganz kurz noch Thema Bundesliga in 16 Tagen, Dortmund zu Gast in München. Seht ihr in dieser Bundesliga-Saison Konkurrenz für die Bayern? Könnt ihr euch vorstellen, dass es knapp wird in Sachen Titelkampf? Vielleicht von dir erstmal, Torben.
Nee, wird's nicht. Weil auf Strecke die Bayern sich da mit deutlichem Vorsprung absetzen werden. Erstmal kommt Frankfurt, so eine Mannschaft, wo du gerade auch gar nicht weißt, ne, was machen die jetzt am Samstag? Zweitbeste Offensive nach den Bayern, aber auch die zweitschlechteste Defensive. Also da sieht man ja, wo der Schuh drückt, diese Disbalance zwischen Offensive, Defensive, das finde ich Wahnsinn. Deswegen weiß ich auch nicht, kann ich das Spiel ganz schwer einschätzen am Samstag. Also es kann sein, dass die Bayern die komplett überrollen, weil sie jetzt eben halt nach der 1-5-Klatsche gegen Atletico so ein bisschen, ja, das Zittern bekommen. Kann aber auch sein, dass es die Eintracht ist, die eben halt auch für überragende Ergebnisse schon gesorgt hat. Und klar, dann Länderspielunterbrechung. Deswegen ist Dortmund für ihn noch ein bisschen weit weg, weil, wie gesagt, du ja immer die Hoffnung haben musst, kommen alle Nationalspieler gesund zurück. Wen hast du dann zur Verfügung? Wer wurde wie belastet? Aber auf Strecke gesehen, um die Frage abschließend zu beantworten, werden die Bayern diese Saison, auch wenn Dortmund jetzt mal gerade einen sehr stabilen Eindruck macht, werden die Bayern mit Abstand deutscher Meister.
Apropos abschließend, Kerry, du musst ja gleich los in Richtung DFB. Du bist aber morgen Abend, Samstagabend für uns in Frankfurt eben und guckst dir das Spiel an. Was erwartest du da für ein Spiel, Frankfurt gegen Bayern?
Launische Diva trifft auf, ja, sehr souveräne Bayern. Alles drin, wie Torben gesagt hat, in die eine wie in die andere Richtung. Die Bayern hatten in den vergangenen Jahren nochmal 2 1-5 Niederlagen in Frankfurt. Die sind da auch schon mal untergegangen. Aber aktuell sehe ich es irgendwie nicht, dass sie da untergehen. Einen klaren Sieg sehe ich auch nicht. Aber ja, wenn du jetzt mich nach einem Tipp fragst, ich würde Stand heute sagen 2-1 für die Bayern oder 3-1 für die Bayern. Ja, die Frankfurter haben gerade Probleme, vor allem in der Defensive, wurden mal komplett auseinandergeschraubt von Atletico Madrid, haben gegen Union Berlin 4 Gegentore kassiert, gegen Borussia Mönchengladbach 4 Gegentore kassiert, auch wenn die irgendwo, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass es da komplett an der Abwehr lag, sondern eher an Konzentration, weil du dann auch mit 6-0 natürlich ein gutes Polster hattest. Aber sie müssen sich auf jeden Fall defensiv steigern, weil sonst wird Harry Kane Sachen machen und dann wird die SGE keine Chance haben. Aber ich freue mich auf ein packendes Spiel. Ich freue mich auf tolle Offensivabteilungen, auch die Eintracht mit Johnny Burkhardt mit Can Usun, der auch mal in der Jugendzeit bei den Bayern zumindest auf der Liste stand, aber sich dann immer dafür entschieden hat, in Nürnberg auch sich zu entwickeln, hat sich jetzt auch ausgezahlt für ihn am Ende. Und ja, das wird ein tolles Fußballspiel.
So, wenn der Deutsche Bankpark laut wird, wenn Frankfurt zum Beispiel in Führung gehen sollte oder so, dann weiß man eh nicht, was passiert. Aber ansonsten bin ich da bei dir, Kerry. Dann tippe ich noch kurz. Ich sage, es wird sogar ein 4-1. Torben, du?
Dann sage ich 4-2 für die Bayern.
Gut, ich notiere das und dann wird aufgelöst. Kerry, in diesem Sinne, danke für deine Zeit aus dem Auto und viel Spaß beim DFB. Torben und ich quatschen noch ein bisschen weiter.
Perfekt. Schönen Abend euch.
Ciao, Kerry.
Schönen Tag. Tag.
Schönen Abend.
Ich habe keine, wow. Ich hab kein Zeitgefühl mehr in letzter Zeit.
Schönen Abend um 10:45 ist schön.
Macht es gut.
Wie sind die Bierpreise dann bei dir?
Ciao.
Der Kerry. Naja.
Schönen Abend.
Komm, Tom, dann lass uns direkt mit der Frage in den Ex noch weitermachen. Ich hoffe, das wurdest du noch nicht so oft gefragt. Wie viel Trash-Talk gibt es denn eigentlich auf dem Platz oder gab es zu deiner Zeit? Wird sich da sehr viel gefrotzelt? Wird sich da viel beleidigt? Wird sich da viel provoziert?
Ja, glaub mir, zu meiner Zeit, da gab es noch nicht die ganzen Mikrofone irgendwo oder diese
zum Glück.
Ja, diese öffentliche Wahrnehmung oder auch Kontrolle, muss man es ja fast manchmal sagen. Deswegen gab es Trash-Talk vom Allerfeinsten. Beleidigung von, also querbeet, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte mir viel anhören, habe auch sehr gerne ausgeteilt, gehörte tatsächlich mit auch dazu. Also ich weiß auch, Hasan Salihamidžić, Brazzo haben ja auch ein paar Mal gegeneinander gespielt, also auch selten Spieler erlebt, der so viel gebabbelt hat während des Spiels. Jetzt aber auch gar nicht so mit Beleidigung, sondern einfach nur so, jetzt kommt, der Ball kommt lang, der kommt jetzt lang, pass auf, und ich gehe kurz oder na, so, Achtung, er spielt und so hin und her. Und hat er versucht am Anfang bei mir mal, und da habe ich gesagt, du, Brazzo, bleib ruhig, das interessiert mich nicht, was du mir hier erzählst, ich hau dir gleich auf die Socken und dann ist Feierabend. Also das mal als Beispiel, aber auch im 16er bei Standardsituationen. Ist heutzutage anders. Wie gesagt, weil auch vieles kontrolliert und gehört wird nach außen. Du wirst gesperrt, aber zu meiner Zeit wurde noch ordentlich gepöbelt und gelabert.
Zeitlich alles also richtig gemacht. Interessant. Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, interessieren, glaube ich, die ein oder andere Bayern-Fans auch. Auf zwei Namen eingehen, der eine verliehen, der eine fest weg, Johnny Cousy-Azaré, aktuell also bei Fulham, im Carabao Cup einmal im Kader gewesen, in der Premier League bisher nicht, also bei ihm läuft es so überhaupt nicht. Und bei Paul Wanner sieht's leider ähnlich aus, hatte drei Kurzeinsätze bei der PSV Eindhoven, gestern beim 0-0 gegen Leverkusen nur auf der Bank. Einmal 70 Minuten gespielt, noch kein Scorerpunkt. Ja, ausbaufähig. Also bisher haben die Transfers noch nicht so viel Sinn ergeben, wenn man so will.
Ja, leider nicht, aber ich habe auch so eine Befürchtung, dass es gerade jetzt bei Cousy-Azaré auch nicht in die richtige Richtung gehen wird. Ich bin zu weit weg, um das beurteilen zu können, inwieweit die Trainingsleistungen sind, inwieweit man sich da integriert in die Mannschaft. Bei Paul sehe ich es ähnlich. Sind jetzt für mich zwei Spieler, die alles mitbringen. Aber ob sie dann eben halt in der Lage sind, dann eben auch in Sachen Einstellung, Mentalität, Trainingsfleiß, da vielleicht auch diesen letzten Step nochmal machen zu wollen. Wie gesagt, ich sehe es nicht, aber es ist so meine Vermutung, wie ich die Spieler so sehe. Begnadetes Talent, aber ist dann aber auch, oder die Gegenfrage darf man schon stellen, warum ist es so, dass sie eben halt dann auf so wenig Einsatzminuten oder gerade bei Cousy-Azaré ist ja noch extremer, wo ich mir dann aber auch gedacht habe, boah, das ist natürlich auch möglicherweise ein Schritt bei allem Talent, vielleicht dann doch ein Zwischenschritt der bessere und richtigere gewesen. Und müssen die Jungs letztendlich dann selbst auf dem Trainingsplatz hinbekommen, Signal setzen, zeigen und dann gucken, wo sie am Ende dann stehen oder wie viel Einsatzzeiten sie bekommen.
Ja, gehe ich komplett mit. 1-1 ging es übrigens gestern aus, nicht 0-0. Leverkusen gegen Eindhoven. Ansonsten lief es ja an diesem Champions-League-Spieltag vernünftig aus deutscher Sicht. Frankfurt hat auf die Socken bekommen, aber gegen Atletico Madrid. Aber Bayern gewonnen, BVB gewonnen und eben Leverkusen immer in einem Punkt geholt. Meinst du, die Bayern sind froh, dass es am Samstag dann oder nach Samstag dann in eine kleine Länderspielpause geht oder würden sie am liebsten direkt weitermachen?
gibt ein Für und Wider manchmal, oder ist natürlich erstmal eine Riesenehre für Deutschland zu spielen, fürs eigene Land zu spielen. Das hört man ja auch immer wieder und soll ja auch der Ansatz sein, das auch zu feiern und eben auch gerne dahin zu reisen und sich für das Land zu zerreißen. Deswegen ist es schon immer auch eine wichtige und schöne Abwechslung, gerade auch mit dem Blick auf das Ziel, wo es hingehen soll. Von daher nimmt man sowas gerne mit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schade, wenn man gerade in so einem Flow ist und gerade diese Spiele so dominant auch gewinnt, dass man da natürlich ganz gerne weitermachen möchte. Aber diese Phasen oder Pausen, ich glaube, wenn du jeden Spieler fragen würdest, sind sie froh, für ihr Land spielen zu dürfen. Und geht es nicht nur um die Deutschen, sondern auch um die anderen Nationalspieler, die das sehr, sehr gerne machen. Deswegen ist es auch eine schöne und willkommene Abwechslung.
Der eine oder andere wird sicher auch froh sein über eine kleine Pause. Manuel Neuer zum Beispiel, der ja eben nicht mehr fürs DFB-Team spielt, ist nicht mehr der Allerjüngste. Vielleicht ist er froh, wenn es dann mal eben so eine kleine, bisschen entspanntere Phase gibt. Ich vermisse deine Katzen, Torben. In diesem Sinne, liebe Grüße an deine Katzen. Ansonsten, willst du noch was loswerden? Wenn nicht, haben wir es hier nach 35 Minuten.
Ja, wir sagen schöne Grüße raus an euch, an alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer wieder schön, freuen uns über Feedback. Und mein Weg geht jetzt, Felix, direkt wieder an die Sebener Straße. Kann soweit schon mal sagen, Davis und Ito haben trainiert, die beiden individuell, die arbeiten am Comeback. Jamal, bin ich gespannt, wann er das erste Mal rauskommt, aber das werden wir im Blick haben. Marzipanöse Grüße nach draußen.
Tom, vielen Dank, viel Spaß an der Sebener.
Danke.
Wir hören uns sowieso und wir im Podcast hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.